It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brill und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen Podcast More Than Money. Ein wunderbares Interview erwartet Sie und euch, und ihr da draußen dürft gespannt sein, was heute das Thema ist. Denn wir haben heute eines meiner Kernthemen, denn wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Neudeutsch Mindset, wie man so schön sagt, also mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen und alles, was sich darum bewegt. Und da habe ich einen wunderbaren Gesprächspartner an meiner Seite und den möchte ich auch als allererstes begrüßen, bevor wir einsteigen in das Thema. Herzlich willkommen. Machen wir mit Doktor oder ohne? Legst du Wert
darauf?
Man darf
dich auch ohne darauf ansprechen.
Herzlich willkommen, Boris Nikolai Konrad.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Boris ist Neurowissenschaftler, Hirnforscher, Buchautor, Keynote-Speaker und das ist das Tolle, worüber wir auch noch sprechen werden, Weltrekordhalter. In was? Da werden wir jetzt drüber sprechen. Es geht ja um unsere Gedanken und er ist ein ganz besonderer Mensch, denn er beschäftigt sich mit unserem Gedächtnis mehr als jeder andere. Er ist Gedächtnistrainer und Weltmeister. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Durchaus, ja, das stimmt
alles. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie man von der Wissenschaft zum Trainer wird, sagen wir mal so?
Ja, ich muss vielleicht einen Schritt davor anfangen, wie ich überhaupt zu meinem Thema gekommen bin.
Einverstanden.
Ich war in der Schule und da ganz okay, aber jetzt auch bei weitem nicht überragend, als mir über das Privatfernsehen tatsächlich das Gedächtnistraining über den Weg gelaufen ist und ich mit dem Auge auf die Abi-Prüfungen, wo die bisherige Strategie einfach sehr wenig lernen, irgendwie durchzukommen, nicht mehr viel versprechend schien.
Okay.
Ja, das stand so an und darum dachte ich mir, hey, diese Gedächtnistechniken klingen erstmal interessant, das will ich mir anschauen. Das hat zum Abi dann ein bisschen was gebracht und zwischen Abi und Uni habe ich gesagt, hey, um außer die Zeit für Feiern und Reisen zu nutzen, will ich jeden Tag das mal eine halbe Stunde, eine Stunde trainieren, um dann echt zu wissen, bringt mir das jetzt was oder war es einfach ein vergeblicher Versuch. Es hat mir viel gebracht und als Einziger habe ich dann auch den Gedächtnissport gefunden. Es gibt tatsächlich Wettkämpfe, die sind bei uns noch nicht auf der Größenordnung von Fußball oder auch nur E-Sports, ich weiß nicht was, angekommen, haben aber durchaus ihre Verbreitung, insbesondere in Asien, inzwischen gefunden und finden auf der ganzen Welt statt. Und da habe ich mich dann mit viel Freude, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch immer noch mal reingestürzt und dann zunehmend Erfolge entwickelt bis hin zur Teamweltmeisterschaft und auch einzelnen Weltrekorden. Darüber kamen dann Auftritte, dass Menschen mich gefragt haben, hey Boris, was du da gelernt hast, scheint spannend, kannst du uns da was zu erzählen? Oder am Anfang stand meistens die Frage, kannst du uns was vorführen? Das wollte ich dann eingeschränkt, weil ich jetzt nicht unbedingt dann mich als Künstler oder Artist gesehen habe, sondern wenn ich was vorgeführt habe, wollte ich, dass die Menschen danach auch wissen, hey, vor wenigen Monaten, inzwischen vor mehreren Jahren, dann konnte ich das auch noch nicht. Das kann man lernen, wirklich. Und das ist auch nützlich. Das heißt, ich habe dann nur noch Auftritte angenommen, wo ich danach auch erzählen durfte, wie ich das mache. Und das hat sich dann sehr schnell in die Richtung gedreht, dass ich für das Erzählen, was ich mache, gebucht werde. Natürlich am Anfang trotzdem gerne mal was vorführe. Dann habe ich die Aufmerksamkeit erstmal sicher. Aber so hat sich das dann ergeben.
Herrlich.
Das habe ich dann tatsächlich parallel zum Studium schon gemacht, parallel zur Promotion. Und daher lag es dann nahe, das auch parallel jetzt zur wissenschaftlichen Arbeit so fortzusetzen.
Wie stelle ich mir, lass uns da mal drüber reden, wie stelle ich mir die wissenschaftliche Arbeit vor, wenn ich sage, ich bin jetzt in der Forschung, okay, da haben vielleicht einige ein Bild dazu. Wie findet Hirnforschung statt? Was macht ihr da?
Na, auch Hirnforschung ist kein eindeutiges Gebiet. Da gibt es sehr viele Ausprägungen. Die Hirnforschung, die gibt es auf verschiedenen Ebenen. Meine Ebene ist jetzt die mit Menschen arbeitet, sich menschliche Gehirne anschaut, und das meistens am lebenden Modell. Das heißt, wir benutzen den Kernspintomographen. Das ist die Röhre, aha, wo vielleicht der eine oder andere auch schon reingeschoben wurde, wenn irgendwie Bänder angekratzt waren oder dergleichen, wo man also von außen Aufnahmen von Körperteilen machen kann, ohne Radioaktivität, ohne Röntgenstrahlung. So gesehen dann ein sehr gut einsetzbares Mittel, mit dem man auch das Gehirn unter anderem untersuchen, vermessen kann und inzwischen auch das Gehirn beim Arbeiten beobachten kann, indem man einem Probanden eine Aufgabe gibt und dann misst, nicht direkt, aber das ist da die Herleitung, wo eigentlich im Gehirn diese Aufgabe erledigt wird, wo also im Gehirn Aktivität stattfindet.
Alles klar.
Und das ist die Technik, mit der ich arbeite. Das heißt, ich bin inzwischen jetzt seit schon fast 4 Jahren hier in Nijmegen, das ist in den Niederlanden, am Donders Institut for Brain Cognition and Behavior, einem der größten Forschungsinstitute eigentlich auf der Welt für neurowissenschaftliche Kognitionsforschung. Also mit anderen Worten für die Frage, was passiert im Gehirn bei verschiedenen Denkprozessen. Und ja, meine Arbeit hier sieht dann so aus, dass ich die meiste Zeit in meinem Büro am Computer sitze, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen. Und wenn ich dann Versuche habe, geht es meistens in den Keller. Da stehen bei uns hier 3 Kernspintomographen. Mhm. Und da bringe ich dann meine Probanden mit hin, beziehungsweise inzwischen häufiger meine Studenten, die dann bei mir ihre Abschlussarbeiten schreiben, bringen die Probanden dorthin, führen die Studien durch. Ich begleite das natürlich und hinterher werten wir diese Daten dann aus, um zum Beispiel zu hinterfragen, wenn man sein Gedächtnis verbessert mit Hilfe von Gedächtnistechniken, was passiert dabei eigentlich im Gehirn, warum funktioniert das eigentlich und was sagt uns das zum Beispiel wieder darum, wie das Gehirn eigentlich Gedächtnis macht.
Spannend, super spannend. Das geht ja beim Alltag schon mit Namen merken los. Genau darin bist du, wenn ich richtig informiert bin, ganz gut unterwegs. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Na klar. Ja, dann kommen wir zu einem sehr praktischen Thema. Eins der Dinge, die mir am Herzen liegen, weil mich im Gedächtnissport, ja, es begeistert mich viel mehr, als es mich stört. Aber wenn mich manchmal was gestört hat, war es doch, dass es dann von wiederum den Nutzen manchmal recht weit weggeht. Also wir haben auch Disziplinen, wie sich Binärzahlen merken. Da schaffen es die Besten, sich in einer halben Stunde eine zufällige Reihenfolge von Nullen und Einsen einzubringen. Durchaus beeindruckend. Ich fand es auch eine spannende Disziplin, weil man eben eine sehr, sehr große Menge von etwas sich einprägt, aber die Nutzenbotschaft ist exakt null. Also man hat da nichts von und das konnte selbst der viel zitierte Computer, der irgendwann in den 60er Jahren Astronauten auf den Mond geschossen hat schon, natürlich ein Vielfaches. Das heißt, Binärzahlen merken hat keine Anwendung. Mhm. Namen merken dagegen war auch immer eine der Disziplinen und das hat natürlich sehr wohl eine Anwendung und definitiv sehr, sehr viele. Und darum fand ich das eine Disziplin, die mir persönlich dann immer schon näher am Herzen lag, als die Binärzahlen. Und tatsächlich hatte ich es dann auch geschafft, da recht große Erfolge zu erzielen und auch mit ins Guinness-Buch der Rekorde einzuziehen. Wie mache ich das? Die kurze Zusammenfassung, die kurze Antwort. Beim Gedächtnistraining geht es immer um im Bildern denken. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Ist aber ja auch zu Recht so, weil es auch wissenschaftlich gesehen gute Gründe gibt, warum es so gut funktioniert. Ein Name ist erstmal nur ein Klang, ein Ton. Und das ist für unser Gehirn echt schwierig zu verarbeiten. Mhm. Wenn ich Glück habe, ist es ein Name, den ich schon mal gehört habe, dann ist das erstmal einfacher. Aber ja, es gibt auch genug Namen. Und irgendwie, wenn ich die Geburtsanzeige durchblätter, auch immer mehr, die man noch nie gehört hat.
Stimmt. Das,
ja, ist fürs Gehirn entsprechend schwierig zu verarbeiten und erst recht sich einzuprägen. Dagegen haben wir eine riesige Kapazität, jeder von uns, um Erlebnisse, Erfahrungen, zusammengefasst Bilder abzuspeichern. Mhm. Wenn man es jetzt schafft, den Namen über dieses bildhafte Gedächtnis zu lernen, dann ist plötzlich Platz dafür da und dann geht das viel einfacher. Mhm. Das heißt, in der Praxis, ich versuche den Namen erstmal bewusst zu verstehen und am besten einmal selber auszusprechen. Das ist mein erster Tipp, den Namen einmal selber aussprechen. Führt recht simpel dazu, dass man erstmal sich das wieder vornimmt, weil viele vielleicht die Erfahrung gemacht haben, ist das ein paar Mal schiefgegangen und dann kaum noch hinhören, was natürlich sehr schade ist und mit dem Gedächtnis an sich gar nichts zu tun hat. Ich habe den Namen überhaupt nie verstanden, dann kann ich ihn mir auch nicht merken. Das heißt, erstmal den Namen einmal aussprechen. Und dann suche ich mir ein Bild. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Namen exakt in ein Bild verpassen muss. Das geht nicht immer. Ich brauche nur ein Bild, was mich daran erinnert. Das heißt, wenn jetzt jemand Steinke heißt, sehe ich das Wort Stein sofort in diesem Namen drin. Und das reicht mir als Bild dann aus. Ich begrüße die Person mit Hallo Herr Steinke, Hallo Frau Steinke, denke mir dann ein Bild aus, suche das Wort Stein und mache da eine Geschichte zu. Das heißt, bei mir meistens, oder ich empfehle immer, die Person in irgendeiner Aktivität zu sehen. Also wenn ich Frau Steinke mit dem Stein in der Hand da stehen sehe, ist das schon besser als kein Bild. Noch viel besser ist aber, wenn ich mir vorstelle, dass sie gerade reinkommt, auf mich zukommt, sich mir vorstellt und mir dann diesen Stein zeigt, den sie da gerade vor der Tür gefunden hat, der wahrscheinlich noch irgendwelche Fossile enthält und total spannend ist. Also überdreht, übertrieben, aber sehr bildhaft. Weil wenn das jemand passiert, dass einem ein neuer Kontakt auf einer Messe mit einem Stein entgegen stößt, das würde man nicht vergessen. Ich denke, das ist jedem einleuchtend. Und wenn ich aber weiß, ich habe es mir nur vorgestellt und die Person dann Monate später wieder treffe, wird mir das Bild einfallen, ach, das war doch die mit dem Stein. Halt, Moment, nein, das war Frau Stein, Frau Steinke. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich habe.
Okay.
Und so kann ich das Ganze dann noch ein bisschen systematischer aufgliedern, dass ich mir ein paar Gedanken mehr mache, bei welchem Namen ich wie rangehen werde. Aber die Grundidee bleibt immer die gleiche, sich auf irgendeine Art ein Bild zu suchen, das mit der Person zu verbinden. Und um da jetzt keine Zielvorgabe zu setzen, man muss meinen Rekord jetzt nicht brechen, darf man gerne, wer schafft, aber um zu zeigen, was damit möglich ist, ich habe mir auf einer Gedächtnismeisterschaft in Istanbul, das war die bisher höchste Steigerungsform, dann in 15 Minuten 215 Namen zu den passenden Gesichtern eingeprägt und dabei dann zu jedem auch tatsächlich mir so ein Bild überlegt, also im Schnitt irgendwie 4 bis 5 Sekunden pro Namen. Das ist erreichbar, wow. Ist nicht nötig für den praktischen Gebrauch, aber wenn man ein paar Schritte in diese Richtung geht, sind auch Trainingsgruppen, die man vielleicht hat, sind auch Kundenkataloge, die umfangreicher sind, sind auch ein paar Dutzend Besucher auf einem Messestand in einem Tagesverlauf, kein Problem, und zwar für jeden. Das kann man wirklich lernen. Ja, ein bisschen Übung gehört mit dazu. Das ist so ein Punkt, der mich manchmal stört, wenn andere darüber reden, die sagen, ja, ich habe die Technik, dann hat sich das erledigt. Und das stimmt nicht ganz. Man muss es schon auch üben, ja. Mhm. Aber dann kann man wirklich viel damit erreichen.
Wie übst du sowas?
Es gibt inzwischen tatsächlich schöne Internetplattformen, die einem da sehr helfen. Insbesondere auch, wenn man das als Sport macht oder auch einfach so sich okay. verbessern möchte. Es gibt einen Berliner Anbieter, der heißt Memocamp, mit dem ich zusammenarbeite, den ich auch selber benutze. Mhm. Das ist ein amerikanischer Anbieter, das ist dann mehr dann die App-Gesellschaft heutzutage, etwas spielerhafter, kürzer, schneller. Mhm. Der heißt Emery League und ist ähnlich gut geeignet. Die helfen einem, im Endeffekt generieren die einfach zufällige Fotos oder haben eine riesige Datenbank von Gesichtern und generieren zufällige Namen, die man sich dann, dann merken soll. Und das kann man einfach machen.
Zum Trainieren dann.
Genau, das heißt, da geht es wirklich einfach nur um das Machen, um das Anwenden. Mhm. Ganz am Anfang tatsächlich weiß ich noch, als ich das ganz neu hatte, habe ich dann selber aus irgendwelchen Otto-Neckermann-Katalogen die Gesichter ausgeschnitten und dann meine Mutter oder Freunde gefragt, einen Namen drunter zu schreiben. Da bin ich doch froh, dass auch da uns heute andere verstehen. Das braucht keiner mehr.
Herrlich. Passend zu, ich habe gerade so ein Gebilde vor mir. Nijmegen in Holland. Rudi Carrell kommt bei mir ein Bild. Und zu Rudi Carrell, ich stamme aus dieser Zeit, als es noch die Fernsehsendung gab, am laufenden Band. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ja, klar.
Und da gibt oder gab es dieses tatsächlich laufende Band, wo diese Gegenstände längs fuhren und diejenigen Gäste, die dort eingeladen waren, mussten sich die Gegenstände merken, sie nach einer gewissen Zeit dann aufzählen. Alles, was sie aufzählen konnten, durften sie dann mit nach Hause nehmen.
Mhm.
Das führt mich im Grunde dazu, das ist ja genau der Hintergrund, den du gerade beschrieben hast, nämlich ein Bild vor sich zu sehen und zu sagen, Staubsauger, Fernseher, Fotoapparat, Handy. So, und dann nehme ich nachher den Fotoapparat halt mit. Ja, herrlich, finde ich gut. Funktioniert sowas auch in allen Bereichen oder nur bei Namen? Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Sprache. Mhm. Viele tun sich ja schwer damit, neue Dinge zu lernen. Kannst du diese Tipps also quasi adaptieren auf andere Bereiche?
Ja, kannst definitiv.
Okay.
Nicht auf alle Bereiche, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen, untersuche ich in meinen Studien auch, was Gedächtnissportler nicht können oder wo die Gedächtnistechniken nicht helfen und warum mhm. das so ist. Sprachen mhm. ist aber ein Gebiet, wo es sehr gut funktioniert. Die Idee ist tatsächlich recht ähnlich wie beim Namen merken, dass ich mir für die Vokabel, die ich mir einprägen möchte, ein Bild suche, was mich an das zu merkende, schwierige ausländische Wort erinnert. Also eher noch einfache Beispiele wäre etwas wie Iglesia im Spanischen, das bedeutet die Kirche. Mhm. Wenn ich mir das Wort anschaue, Iglesia, und das ein, zweimal sage, ja, habe ich es irgendwie gesehen, aber noch nicht abgespeichert. Ja. Wenn ich dann denke, den Anfangsteil IGL, das habe ich im Wort Iglo auch. Dann stelle ich mir doch ein Iglu vor, bildhaft vor meinem inneren Auge. Das ist aber die Kirche in diesem Iglu-Dorf. Dann ist das ein lustiges Bild. Und wenn ich jetzt das Wort Iglesia nochmal sehe, weiß ich sofort halt Iglu. Es ist aber die Iglu-Kirche. Iglesia heißt nicht Iglu, Iglesia heißt Kirche. Das nennt sich Schlüsselwortmethode, wenn man danach suchen will. Und funktioniert zum Vokabelmerken sehr gut. Okay. Kurze Ergänzung, ja, Sprachen ist etwas mehr als Vokabeln. Ich bin tatsächlich ein Verfechter, der sagt, die Ansätze, die es gerade in den 90er Jahren gab, da wurde auch recht viel Software für viel Geld verkauft, wo einfach nur Bilder sind und man eigentlich keine Vokabeln lernt und dass das bildhafte Gedächtnis alleine ansprechen soll, das hat sich eigentlich nicht durchgesetzt und auch wissenschaftlich sich nicht unbedingt bestätigen lassen. Das Vokabelmerken gehört halt schon mit dazu. Es macht das Sprachenlernen schon schneller. Und ich denke halt, mit solchen Techniken, die eben kreativ und lustig sind, kann der negative Aspekt, dass ich Vokabeln pauken muss, in ein Wow, ich darf Vokabel lernen, verändert werden.
Sehr cool.
Und ich habe es dem Vorgespräch erzählt, in der Schule war Englisch immer mit mein schlechtestes Fach und durchaus hier und da die Note mal kritisch. Klar, heute arbeite ich in Englisch, das ist bei uns die Arbeitssprache in der Wissenschaft natürlich, habe aber auch in kurzer Zeit, seit ich hier bin, Holländisch gelernt und lerne auch zum Spaß Chinesisch, also Mandarin, Chinesisch
zum
und Spanisch.
Spaß,
und das klappt auch sehr gut. Also man kann es auch auf solche Sprachen übertragen.
Also an alle Zuschauer und Zuhörer, es gibt jetzt keine Ausrede mehr, ich kann kein Spanisch, ich muss nicht immer nur Hola sagen, Aquas Hingas, por favor, das ist out, ne? Da muss jetzt noch einen drauflegen.
Man muss nicht, es gibt auch da Hilfsmittel, aber wer es gerne will, der hat zumindest keine Ausrede. Also man kann es definitiv mit solchen Hilfsmitteln recht gut und wahrscheinlich auch leichter und mit mehr Freude vor allem, das finde ich auch mal wichtig hinkriegen, als die meisten denken.
Sehr, sehr cool. Du hast in deinem letzten Satz mir eine Vorlage geliefert mit dem Wort negativ. Es kursieren, so muss ich mich ausdrücken, viele Zahlen im Internet darüber, wie viele Gedanken wir pro Tag haben und wie viele da im Durchschnitt von negativ sind. Mein Kenntnisstand ist, und das ist auch meine Wahrnehmung tatsächlich im Leben, dass 95% unserer Gedanken unbewusst ablaufen, 5% bewusst und dass wir am Tag rund 60.000 Gedanken denken und die Masse davon negativ sind. Kannst du das als Wissenschaftler bestätigen?
Ich finde das wissenschaftlich eine schwierige Frage. Ich habe es auch ab und zu mal angeschaut. Man findet durchaus Studien, also diese Zahlen, die sind nicht aus der Luft gegriffen, die tauchen hier und da in Untersuchungen auf. Aber ja, gerade unbewusste Gedanken kann ich eben eigentlich nicht messen. Das ist so ein bisschen das Problem für mich. Ist die Frage, wie messe ich das? Wenn ich jemanden beim Tagträumen störe und dann frage, was denkst du gerade, dann war es eigentlich schon kein unbewusster Gedanke mehr. Es war nur kein festgehaltener, bewusster Gedanke. Und selbst während wir schlafen, bleibt unser Gehirn aktiv, sortiert unser Gedächtnis, was sich dann hier und da mal in Träumen äußert. Aber da passiert die ganze Zeit sehr viel und da fehlt es eigentlich schon fast an der Definition, was ist eigentlich ein Gedanke? Gibt es unbewusste Gedanken? Das heißt, Zahlen will ich da nicht bestätigen und finde das auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung wenig glaubhaft, wenn da jemand sagt, so und so viele hat er gemessen. Es gibt einfach viel zu unterschiedliche Verfahren, die ich benutzen kann.
Okay.
Ein Beispiel, sowas wird häufig mit EEG dann gemacht, da kann ich dann gewisse Signale zählen oder wählen, aber auch da gibt es eigentlich keine definierte Aussage, was ist davon jetzt ein Gedanke, was kann ich da wie messen. Mhm. Was ich natürlich deutlich besser machen kann, ist eben diese bewussten, durchlaufenden Gedanken mir anzuschauen, eben Menschen in solchen Momenten zu unterbrechen und sie zu fragen, woran hast du gerade gedacht oder was beschäftigt dich? Und dann stellt man natürlich schon fest, dass es ja da einen gewissen Bias auch zu negativen Gedanken gibt, der insbesondere bei Menschen, die dann vielleicht auch dafür veranlagt sind oder stärkere negative Erfahrungen gemacht haben, ausgeprägter ist. Also insbesondere Menschen, die depressiv sind oder es mal waren, sind da sehr anfällig für. Das heißt, es unterscheidet sich auch auf der persönlichen Ebene. Aber so gesehen ist diese Grundaussage im Prinzip dann schon richtig, auch wenn vielleicht die zugehörigen Zahlen ja aus meiner Sicht dann schwierig
sind. Ja, es ist interessant für mich in der Wahrnehmung auch, das war ja auch bei meiner eigenen Buchrecherche so, dass Studien zitiert werden und wenn du diese Studien dann suchst, dann findest du sie entweder nicht oder so verwaschen, so verworren, dass sie nicht mehr realitätsverwendbar sind. Da hat dann jemand gesagt, eine Harvard-Studie hat eine Zahl geäußert dazu, eine Harvard-Studie sagt so und so viel und ich ziehe mich dann eher zurück und sage, sorry, wenn ich das nicht genau belegen kann, dann hat sich das vielleicht sogar irgendjemand ausgedacht, ne?
Und, ja, die Gefahr gibt es. Da haben natürlich viele den Eindruck, es überprüft eh keiner, was leider zu oft auch stimmt. Und dann verbreitet sich sowas, jetzt nicht auf einer Zahlenbasis, aber ein berühmtes Beispiel sind ja immer die Vornamen von Herrn zu Gutenberg, der sich selber dann irgendwann mit wissenschaftlichen Fehlverhalten verabschiedet hat. Aber da hat irgendeiner sich ein weiteren Vornamen mal ausgedacht, bei Wikipedia eingetragen. Den haben dann seriöse Journalisten von akzeptierten Tageszeitungen kopiert. Und als dann Wikipedia jemand gesagt hat, den Namen gibt es gar nicht, wurden dann die seriösen Tageszeitungen als Quelle benutzt, um dann zu rechtfertigen, dass es diesen Namen ja doch gibt. Und sowas findet man bei noch wissenschaftlicheren Quellen natürlich erst recht.
Ja.
Noch ein Beispiel, um es zu geben. Ganz oft zitiert wird auch in unserer Branche die 10.000-Stunden-Regel, dass man alles innerhalb von 10.000 Stunden auf Expertenniveau bringen kann und dass es Talent gar nicht gibt. Gibt es dann ganze Bücher wie die Talentlüge und so weiter.
Ja.
Und das geht ein bisschen auf reale Untersuchungen zurück. Eines Forschers aus Florida, Angus Erickson heißt der. Ich durfte ihn auch schon treffen und Zusammenarbeiten ist ein großes Wort, aber uns über Projekte mal austauschen. Und der vertritt durchaus in der Wissenschaft recht stark die Meinung, dass es so etwas wie Talent wenig oder nicht gibt. Aber trotzdem hat er nie eine 10.000-Stunden-Regel aufgestellt, sondern einfach nur festgestellt, dass bei Musikern, unabhängig vom Instrument, die echten Experten alle 10.000 Stunden geübt haben. Was aber nicht heißt, dass man 10.000 Stunden üben muss, um so gut zu sein. Oder ja, es sind einfach nur Korrelationen. Und sowas wird halt dann natürlich gerne zugespitzt und übertrieben.
Okay.
Und darum begrüße ich deinen Ansatz da sehr, doch einfach mal selber nachzuforschen. Heutzutage geht es doch ja auch dank Internet viel besser, als es je zuvor war oder dank Google. Noch vor 10, 20 Jahren musste man dann möglicherweise in Uni-Bibliotheken nach alten Papern suchen. Heute tippt man nicht google.de ein, sondern Scholar, Scholar.google.de oder .com. Dann ist man bei der wissenschaftlichen Variante von Google. Und wenn man die Studie da auch nach mehreren Versuchen nicht findet, ist das ein recht gutes Indiz dafür, dass es sie wohl nicht gibt.
Definitiv. So war übrigens meine Recherchearbeit an der Stelle.
Genau, ist auch gerechtfertigt, ja.
Und ich muss auch für mich feststellen, dass es eben auch für dich selber wichtig ist, wenn du sagst, ob du jetzt dich auf die Bühne stellst und darüber sprichst oder ob du einfach nur mit einem Freund darüber redest. Es gibt so viel Fake da draußen, das ist ja auch ein tolles Thema gerade zur Zeit. Dann ist es doch wichtig für dich selber zu sagen, also wenn ich etwas sage, dann möchte ich wissen, woher ich das habe. Und wenn es nur aus irgendeiner Vier-Buchstaben-Zeitung ist, kann ich davon ausgehen, dass ich das vielleicht nochmal überprüfen sollte. Einfach mal so ganz frech gesagt.
Ja, klar.
Ne? Würdest du jetzt sagen, dass man das auch messen kann? Ich bin jetzt so bei negativ, positiv, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte. Kannst du da ein bisschen was im Sinne deiner Neurowissenschaft sagen, ob man solche Ströme messen kann? Es gibt diese ganzen Begriffe, die auch in vielen Coachings verwendet werden, mit präfrontaler Cortex und so weiter. Das ist ja für den Laien, sind das böhmische Dörfer, so will ich mich mal ausdrücken. Was kann der Otto-Normalverbraucher, der uns jetzt zuhört oder zuschaut, aus dieser Wissenschaft für sich ableiten und sagen, ich möchte einfach ein besseres Leben führen, ich möchte meine Gedanken mehr kontrollieren, ich möchte weniger negativ sein, ich möchte mein Denken verbessern. Wie kann ich das tun? Welche wissenschaftlichen Hintergründe gibt es dazu, die ich für mich nutzen kann? Einfach transportiert.
Das sehr einfach zu beantworten, ist natürlich eine große Herausforderung.
Klar. Fangen wir mal provokant extra so gestellt, die Frage.
Ja, fangen wir beim ersten Teil mal an. Wenn man von Gehirnströmen liest und das erstmal echt sein sollte, basiert es meistens auf Studien, die mit EEG arbeiten. EEG kennen die meisten dann in Form von irgendwelchen Kappen. Heute gibt es dann auch deutlich moderner aussehende Dinge dann bei Kickstarter und Co. für den Hausgebrauch. Aber eigentlich ist es einfach eine wissenschaftliche Messmethode, die tatsächlich in der äußersten Schicht des Gehirns, also wirklich außen im Cortex, Gehirnströme misst, dort auch Frequenzen feststellt und sowohl an der einzelnen Stelle man dann einzelne Veränderungen messen kann, wenn man zum Beispiel jemandem eine Aufgabe stellt, die vielleicht mit Bewegung zu tun hat und weiß, wo der Motorkortex oben im Gehirn sitzt, kann man da dann Dinge messen, zum Beispiel, wie schnell das Gehirn auf etwas reagiert. Und da gibt es durchaus spannende Studien, eben so Dinge wie, dass jemand sich entscheiden will, ob er auf den rechten oder den linken Knopf drückt und noch bevor er bewusst das Gefühl hat, sich entschieden zu haben, kann ich eigentlich messen, wofür er sich entscheiden wird. Und solche Dinge sind also echt, das gibt es. Haben die jetzt einen praktischen Nutzen? Ja, noch nicht direkt. Also, ob ich jetzt ein Zehntel, Hundertstel Sekunde eher weiß, wie ich mich entscheiden werde, mein Gehirn sagt es mir ja doch selber, sonst würde ich mich ja nicht entscheiden.
Correct.
Also das ist
schwierig. Der Mehrwert ist begrenzt, ja.
Genau. Wenn es dann um Hirnhälften und Gehirnregionen gibt, dann sind wir in der Forschung tatsächlich eher in meiner Methode, in der Kernspintomographie. Da kommen wir eben nicht so klein auflösen wie mit dem EEG, vor allem auch zeitlich nicht. Das heißt, ich brauche ungefähr eine Sekunde bis zwei Sekunden, um einmal das Gehirn komplett aufzunehmen in einer sehr, sehr groben Struktur. nachdem ich vorher es einmal sehr genau vermessen habe und kann dann in vielleicht so einem Kubikmillimeter Bereich mir Dinge anschauen. Das heißt, in jedem Kubikmillimeter, den ich da messe, liegen schon Abertausende von einzelnen Nervenzellen. Das heißt, da komme ich natürlich nicht auf so eine Genauigkeit. Dafür kann ich mit dem Gerät das ganze Gehirn aufnehmen und eben nicht nur die äußerste Gehirnrinde, sondern komme auch auf tiefer liegende Gehirnregionen. Mit Verfahren, die wir heute haben, kann ich mir zum Beispiel auch anschauen, wie Gehirnregionen da zusammenarbeiten. Du hast die Gehirnhälften genannt, da kursiert immer auch so ein bisschen der Mythos, dass die eine Gehirnhälfte logisch ist, die andere kreativ. Das geht so ein bisschen auf einen Hauch Wahrheit und viel Übertreibung bis hin zu in den Formen, wie man es heute manchmal findet, Unsinn zurück. Was stimmt ist, wenn ich eben messe, wo im Gehirn Aktivität ist, stelle ich fest, dass bei sprachlichen Aufgaben bei Rechtshändern meistens etwas mehr Gehirnaktivität in der linken Gehirnhälfte ist. Nochmal, wie habe ich mich vom ausgedrückt, was habe ich gesagt? Etwas mehr. Das heißt, ja, es gibt einen Unterschied, aber nicht die eine Gehirnhälfte verarbeitet Sprache, wie man es dann häufig liest. Das ist dann eben, die wird dann so zusammengefasst. Mhm. Oder umgedreht gibt es dann natürlich dann bei den Themen, wenn es auch um negative Dinge geht, Emotionen, Verarbeitung, was wie bewertet wird, recht tiefliegende Gehirnregionen im sogenannten limbischen System.
Ja.
Zum Beispiel merkt man daran, mit EEG eigentlich schon nicht herankommen kann, die bei Emotionsverarbeitung, Reizverarbeitung sehr wichtig sind. Auch Gehirn-evolutionsbiologisch betrachtet recht alte Gehirnregionen sind, also auch in den Gehirnen unserer Vorfahren schon sehr lange vorhanden sind, die im Endeffekt eben solche Funktionen übernehmen, wie bei einer möglichen plötzlichen Gefahr, das große Denken erstmal einzustellen und in den Flight-or-Fight-Modus zu schalten, also abhauen oder kämpfen.
Ja.
Und in dem Moment ist dann eben das Nachdenken meistens nicht mehr so wichtig, weil das wird zu lange dauern. Das ist halt ungeschickt, weil wir heutzutage selten lebensgefährlichen Situationen gegenüberstehen. Gut, dass wir in den Momenten die noch haben, aber das System, jetzt spitzt sich natürlich selber zu, ist mir bewusst, fühlt sich dann vielleicht auch manchmal unterfordert, wenn es nicht mehr so häufig in lebensbedrohliche Situationen gebracht wird und reagiert dann eben auch so, wenn vielleicht mein Aktienportfolio gerade gesunken ist und dann das Denken einfach mal ausgeschaltet wird, um dann sehr einfach schnelle, aber falsche Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Das ist dann eben der Zusammenhang. Und so kann man sich dem Ganzen dann nähern, sich verschiedene Gehirnregionen anschauen, zu gucken, welche Aufgaben haben die denn, welche Funktionen haben die denn. Das ist für mich als Wissenschaftler alles sehr spannend, aber eben für den Otto-Normalverbraucher auch dann, wenn es jemand, ich hoffe, das trifft auf mich zu, vielleicht ganz gut erklären kann, vielleicht etwas mehr greifbar, aber noch weniger nutzbar.
Mhm.
Was vielleicht spannender oder dann relevanter ist, ist, dass eben viele Gedanken uns bewusst werden oder wir sie uns bewusst machen können, wenn wir dahin unsere Aufmerksamkeit richten, unsere Andacht, auch gern benutzt das Wort dafür, dahin richten und dann einfach mal beobachten, welche Gedanken kommen denn da, uns bewusst machen, dass ein Gedanke nicht automatisch richtig ist, sondern eben vielleicht gerade gar nicht vom logischen Kortex vorne im Gehirn kommen, sondern doch aus dem Panikzentrum, das erstmal vorschlägt, Panik zu machen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau.
Und wenn ich dann drüber nachdenke, eigentlich ist gar kein Grund zur Panik, dann kann ich halt wieder mit den uns Menschen eigenen, doch höheren kognitiven Fähigkeiten an die gleiche Fragestellung rangehen. Ich kann mich aber natürlich auch einfach auf den Panikmodus fallen lassen und dann die Botenstoffe in Stresszentren in die Höhe rauschen lassen und dann wird es auch mit der Kognition schwierig. Das heißt, sich dem einfach bewusst zu machen, dass Gedanken, die ich vielleicht als bewusste Gedanken wahrnehme, aus sehr unterschiedlichen Gehirnbereichen kommen können und dass vielleicht unterschiedliche Gehirnbereiche durchaus auch unterschiedliche Meinungen gerade haben.
Mhm.
Das ist durch jetzt Meinung, wir haben keine Meinung, es ist alles ein Gehirn, es ist ein System, aber eben was uns bewusst wird, ist immer nur die Spitze eines Verarbeitungsprozesses, wenn ich sie jetzt wieder als Wissenschaftler Informatik ausdrücke, und dann könnte man eben einfach durch sich darauf konzentrieren, durch sozusagen bewusst entscheiden, da nochmal das zu hinterfragen, vielleicht auch die Vorstufen des Prozesses nochmal sich bewusst machen und dann eben vielleicht auch zu anderen Entscheidungen kommen. Also zum Beispiel ganz praktisch jetzt, nehme ich mal ein Beispiel aus meinem Bereich, wenn vielleicht ein Student bei mir in der Prüfung sitzt und das Gefühl hat, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl, ich weiß nicht, ob ich mich gut genug vorbereitet habe. Wenn er das immer weiter fühlt, dann wird er auch immer weniger Antworten geben können von Dingen, die er eigentlich gelernt hat, weil unser Gehirn dann erst recht an Botenstoffen, die mit Stress verbunden sind, angereichert wird und dann eben tatsächlich den Zugriff auf diese Informationen, die er eigentlich gerade bräuchte, dass da der Zugriff nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Praktisch gesehen, wenn er schafft, sich das bewusst zu machen, einfach zu sagen, okay, eine Prüfung ist eine stressige Situation, aber es bedroht jetzt hier keiner mein Leben. Und im ungünstigsten Fall, falls ich tatsächlich jetzt es nicht schaffe, Leute zu bestehen, dann gibt es auch noch einen Wiederholungsversuch. Und ich weiß, dass ich mich darauf vorbereitet habe, wenn ich einfach nochmal bildhaft zurückdenke. Gestern saß ich doch noch in meinem Zimmer bei meinem Cappuccino und da ging das doch. Dann führt allein dieser Gedankengang dazu, dass das Stresssystem eher wieder ein bisschen runtergefahren wird und dann die Kognition wieder mehr eingreifen kann. Und ja, desto mehr einem das bewusst ist, dass man so eine gewisse Kontrolle darüber hat, nicht uneingeschränkt, aber gewiss eben schon, desto besser klappt es eben meistens auch. Und wer es umgedreht eben nicht schafft und sehr lange sein Gehirn immer auf diesem Stresspegel, das zu hoch ist, hält, der hat natürlich auch eine viel größere Gefahr, dann tatsächlich auch an chronischen Erkrankungen aus dem Stressbereich oder sogar dem neurologischen Bereich irgendwann zu erkranken. Und allein deshalb lohnt es sich schon, da mal regulierend einzugreifen.
Du hast das gerade sehr vorsichtig angedeutet. Erstmal vielen Dank für diesen großartigen Alltagstipp, dass Menschen sich, ohne jetzt das wissenschaftlich zu studieren, sich einfach dadurch beobachten können, was denke ich da gerade und ist das jetzt gerade sinnvoll für das, was ich jetzt gerade vorhabe, als Fragestellung, das eigene System zu hinterfragen, egal welche Eindrücke von außen auf mich einprasseln. Ich dachte jetzt zum Beispiel, während du sprachst darüber, auch an eine Bühnensituation, hoffentlich bekomme ich jetzt kein Blackout. Ja, dann hast du Angst vor dem Blackout und dann ist es auch schon fast da. Hoffentlich kriege ich jetzt einen Ton raus. Hoffentlich weiß ich noch die Griffe bei der Gitarre, wenn ich jetzt gleich anfange. Alle solche Sätze finde ich großartig. Aber was du jetzt angedeutet hast, das beschäftigte mich auch schon, bevor wir uns für das Gespräch verabredet haben. Nämlich etwas, ja, was in der Gesellschaft leider zunimmt. Du hast es aber wunderbar schon eingeleitet eigentlich. Alles, was sich um Erkrankungen des Gehirns dreht. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an Demenz und dergleichen. Ist es erwiesen, passt ja zum wissenschaftlichen Ansatz, oder ist es ein Zusammenhang, den du beurteilen oder den du beurteilen kannst, dass Menschen, die ihr Gehirn regelmäßig trainieren bis ins hohe Alter, dass da die Wahrscheinlichkeit sinkt, von solchen Dingen betroffen zu werden? Das hast du ja im Grunde fast gesagt, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hast du richtig verstanden. Du hast es auch gut ausgedrückt. Die Wahrscheinlichkeit sinkt. Der Wissenschaftler, der spricht, der Trainer wird jetzt sagen, ja, ich kann damit vorbeugen und sein Produkt auf den Tisch legen, was sogar hilft. Der Wissenschaftler sagt dann, ja, es sinkt eine Wahrscheinlichkeit oder in dem Bereich würde ich eher von einem Risiko sprechen. Ich finde ein schönes Bild, was viele folgen können, weil einfach deutlich mehr Menschen körperlichen Sport betreiben. Ja. Ich kann laufen gehen und da weiß jeder, das ist erstmal gut für mich. Das ist gut für mein Herz-Kreislauf-System und die Gefahr, an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu erkranken, sinkt. Mhm. Trotzdem hört man manchmal auch von dann sehr fitten Läufern, die halt dann doch mit irgendwie Anfang 60, obwohl sie sich gesund ernähren und lange Sport treiben und auch das nicht mal zu übertrieben, dann doch einen Herzinfarkt haben. Ein bisschen hart gesagt, warum auch immer, hatten sie halt vielleicht irgendwie Pech. Vielleicht hatten sie auch genetisch dann eine Vorbelastung, was auch immer. Ja. Es ist einfach trotzdem passiert. Und so kann ich leider nicht ausschließen, ob mich nicht auch irgendwann mal eine Demenzerkrankung trifft. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, und das zeigen eben die Untersuchungen, dass ich wahrscheinlich sehr viel dafür tue, dieses Risiko gering zu halten. Das heißt, es gibt leider keine Garantie, dass jemand, der sich sportlich betätigt, dann auch wirklich 100 wird. Und es gibt auch keine Garantie, dass jemand, der sein Gehirn benutzt, auch ohne Demenz so alt werden kann. Mhm. Aber es gibt eben Wahrscheinlichkeiten, die man sehr stark in seinem Gunst beeinflussen kann, wer sich körperlich und geistig fit hält, hat sehr gute Chancen, durchaus gesund alt zu werden. Und da ist dann eben auch die geistige Betätigung, nach allem, was wir heute wissen, wirklich der beste Weg. Okay. Zusammengefasst, was da wichtig für ist, man muss sich geistig herausfordern. Das heißt, wenn ich immer das Gleiche mache, verliert es ein bisschen seinen Nutzen, weil diese Nervenbahnen, die ich dann immer wieder aktiviere, auch schon sehr, sehr eingespielt sind. Das Neue ist dann eher das Herausfordernde. Das kann Gedächtnistraining sein mit Methoden, wie ich sie benutze, oder auch über Gedächtnissport. Es gibt bei uns auch Seniorenaltersklassen, also das ist ein Weg. Es kann aber auch sein, dass ich im hohen Alter noch mal Lust habe, eine neue Sprache zu lernen, dass ich vielleicht sage, hey, in deinem Thema bleiben, ich habe vielleicht auch geschafft, mit meinem Geld so gut umzugehen, dass ich mir in der Rente auch Reisen noch leisten kann und da fahre ich doch gerne nach Spanien und vielleicht habe ich jetzt die Zeit, Spanisch zu lernen, die ich mir vorher nicht genommen habe und tue da gleichzeitig meinem Gehirn auch etwas Gutes. Mhm. Es kann aber auch sein, dass jemand anders sagt, ich will Gitarre spielen lernen. Ich will mir noch mal eine Sportart anschauen, auch wenn ich schon 70 bin, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Mhm. Vor allem aber auch, ich will mit Menschen in Kontakt bleiben. Das ist eigentlich immer noch die beste Manier, weil man so natürlich ja automatisch Reize bekommt, die man nicht unbedingt vorhersagen kann, was unser Gehirn auch immer vor Aufgaben stellt.
Also das Gegenteil von dem, was praktisch in der Gesellschaft passiert, sich zurückzuziehen, in einem Heim zu sitzen und darauf zu warten, dass irgendwann das Licht ausgeht, sondern tatsächlich aktiv zu sein, unterwegs zu sein, zu reisen oder sich auf jeden Fall selber zu beschäftigen.
Ja.
Okay, sehr spannend. Eine Sache kursiert mir noch im Kopf, bevor ich noch ein paar Fragen an dich habe. was sehr oft stattfindet, auch in Trainings, ist das Wort nicht. Stellen Sie sich jetzt bitte nicht einen Elefanten vor. Wie sieht das der Wissenschaftler? Du kennst bestimmt die Geschichten dazu.
Ja, dieses, man kann es nicht denken, ist so eingeschränkt auch wieder richtig und wieder halt zugespitzt. Aber es stimmt natürlich schon, dass wenn ich sage, ich soll etwas nicht denken, damit eher das denke. Gleich ja auch in meinem Gebiet, da kenne ich mich dann etwas mehr noch mit aus. Wenn man etwas vergessen will, man will etwas bewusst tun, um das zu vergessen, ist meistens das Falscheste, weil man dadurch die Erinnerung aktiviert. Ja. Und auch wenn man sich dabei denkt, ich will sie eigentlich loswerden, sie eigentlich nur verstärkt und im ungünstigen Fall halt irgendwie schafft, sie zu verdrängen, weil man sich das nicht einredet, die dadurch aber erst recht das Potenzial hat, genau im falschen Moment dann nach oben zu kommen. Also auch im Gedächtnis kann man nach Stand heute nicht durch irgendwelche kognitiven Verfahren wirklich eine Erinnerung löschen. Und zum Beispiel auch die Frage, Menschen, die ein Trauma hatten, was es leider gibt, da ist das Ziel des Psychologen, der sie therapiert, nie diese Erinnerung zu löschen. Das wird nicht funktionieren, oder einer seriösen Therapeuten zumindest nicht. Sondern diese Erinnerung von der negativen emotionalen Belastung zu entkoppeln. Das heißt, dass jemand diese Erinnerung los wird, ist nicht das Ziel, sondern dass er weiß, okay, das ist mir passiert, aber nur weil ich jetzt dran denke, muss ich nicht jetzt in dem Moment wieder in Panik ausbrechen, schwitzen Angst bekommen.
Das ist wie eine Elfmeter-Vorlage, was du gerade gesagt hast. das Entkoppeln finde ich ein großartiges Wort. Passt auch zu unserem gemeinsamen Thema quasi, zu unserer Schnittmenge. Wenn ich mir nämlich die Frage stelle, was hat jetzt genau dieses Thema des Podcasts, dieses Interviews mit Geld zu tun? Ist ganz einfach. Wer sich da bisher jetzt genau diese Frage gestellt hat, hier kommt die Antwort. Wenn ich bei Geld negative Gedanken habe, das haben die meisten Menschen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, aber das ist meine persönliche Erfahrung, dann ist es definitiv so, dass du es nur dann verändern kannst, dass sie da draußen, je nachdem, ob wir uns schon etwas länger kennen, habe ich schon mal gesagt, ich duze ja mittlerweile die Leute gern, wenn du also Probleme mit Geld hast, auf irgendeine Weise, vor allem gedanklich, nicht nur auf dem Konto, das ist ja ein Resultat daraus, wenn du also gedanklich damit ein Problem hast, dann ist dieser Begriff eine wunderbare Beschreibung dafür, was ich tue, nämlich das Entkoppeln. Du kannst dir ja die Frage stellen, warum denkst du denn so? Wo kommt denn das eigentlich her? Hat das mit deiner Kindheit zu tun? Hat das mit deinen Erfahrungen im Leben zu tun? Hat das mit irgendwelchen eingeprägten Dingen zu tun, die andere dir diktiert haben, wo du gesagt hast, okay, das habe ich jetzt so oft gehört, jetzt glaube ich das. All diese Dinge finde ich großartig in dem Zusammenhang. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wie kann jemand, hast du solche Untersuchungen mal gemacht, wie kann jemand A gegen B austauschen, den roten Ball gegen den blauen Ball? Wie kann ich Gedanken verändern?
Ich habe selber solche Untersuchungen bisher nicht gemacht, habe natürlich entsprechende Vorträge auf Fachkonferenzen hier mal angeschaut. Ich würde es daher auf meinem Gebiet etwas einschränken, würde aber behaupten, dass das übertragbar sein sollte. Also auf etwa negative will ich Erinnerungen, jemand hat negative Erfahrungen gemacht. Wie gelingt das dann? Das gelingt dadurch, dass ich diese Erinnerung tatsächlich erstmal aktiviere, also mich daran erinnere, was bei Menschen mit einem Trauma auch dann meistens erstmal körperliche Reaktionen auslöst.
Das kommt nochmal wieder hoch, genau.
Genau, und dann aber mich in dem Moment beobachte und sage, halt Moment, ich habe jetzt gerade vielleicht Angst vor einem Auto, weil ich nur an ein fahrendes Auto denke und weil ich einen Verkehrsunfall hatte. Ja. Ich sitze aber eigentlich gerade in einem bequemen Stuhl, habe ein Glas Wasser, das kann mir nichts passieren. Das heißt, ich sage halt, okay, diesen Prozess, der jetzt gerade vielleicht in Gang setzt, diese negative Erinnerung auch körperlich negativ zu erfahren, zu unterbrechen, jetzt die sichere Umgebung wahrzunehmen und dadurch dann das zu unterbrechen. Das ist dann also Interference, das englische Wort dafür, Interferenz, im Deutschen kann man natürlich genauso sagen, dass ich dann diesen so einen alternativen Weg an Nervenverbindungen aufbaue, dass diese Erinnerung nicht automatisch zu dem körperlichen Ausbruch führt, sondern auch zu der Wahrnehmung von Sicherheit führen kann. Eben nicht die Erinnerung selbst zu löschen, wie gesagt, sondern sie dann anders zu verarbeiten oder andere Folgen daraus zu haben. Und dann würde ich jetzt eher spekulieren, wenn ich das genau wissen wollte, müsste ich da auch nochmal recherchieren, was es an Forschung dazu gibt. Aber dass auch bei solchen negativen Gedanken, wie du sie beschrieben hast, völlig zu Recht, dass ähnlich vorgehen kann. Dass ich also sagen kann, okay, wenn ich mir bei mir selber sozusagen aktiviere, einfach an diese Punkte denke, Geld, Sorgen vielleicht, und dann automatisch ein negativer Gedankenprozess startet und ja, du hast Geldsorgen, die werden auch immer noch schlimmer werden, weil du zahlst ja auch Zinsen und die kann, ja, halt sagen, okay, stopp, ich sehe, dass dieser Gedankengang entsteht. Ich kann es aber auch hinleiten zu dem Bild, okay, ich könnte aber auch was anderes machen, vielleicht weiß ich jetzt noch gar nicht genau was, aber dann in eine Situation kommen, wo sich das Ganze wieder stabilisiert hat und dadurch dann diesen automatisch negativen Prozess durch einen alternativen Gedankenprozess zu ersetzen. Beides übrigens bedeutet natürlich auch eine gewisse Anzahl von Wiederholungen. Das wird nicht durch einmal gelingen, weil dieser Weg, der da ist, natürlich in den Nervenbahnen schon, um als Bild zu sprechen, nicht physikalisch sich sehr stark eingebrannt hat. Das heißt, wahrscheinlich entsprechend viele Synapsen wäre, was wirklich vorliegt, im Gehirn da sind oder sehr niedrige Erregungspotenziale in den Nervenzellen, um das weiterzuleiten. Mhm. Diese neuen Verbindungen sind dann erstmal schwach und müssen durch Wiederholung, die ich dann bewusst eben setzen muss, erstmal gestärkt werden, damit die dann sich als Standardweg etablieren, dass der Standardweg dann nicht mehr ist, Geld, wenig Geld, A, Panik, sondern Geld, wenig Geld, halt, was tue ich denn da? Und
super.
Das ja, benötigt dann eben Wiederholung.
Ja, das ist vergleichbar, glaube ich, mit der Wiederholung, die wir von Werbung her kennen. Ne? Alle 11 Minuten verliebt sich jemand in mich. Also sprich, ne? Oder BMW-Freude am Fahren, also diese ganzen typischen Sprüche, die wir so kennen. Carglass taut auf. Nee, ja, du weißt, was ich meine.
Na klar.
Also diese typischen Werbesprüche, die haben wir intus. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. ich bin voll von diesen Dingern. Das ist echt verrückt. Und woher kommt das? Das hast du gerade wunderbar beschrieben. Wiederholung. Wer also sagt, ich besuche jetzt einmal ein Seminar, und da höre ich was über meine Gedanken, da höre ich was darüber, wie ich was anders machen kann. Montagmorgen stehe ich an der Bushaltestelle, es ist alles wie vorher. Und du wunderst dich, was für ein blödes Seminar, das war da sein Geld nicht wert. Das ist natürlich Quatsch, weil du wunderbar gerade beschrieben hast, das haben wir bitte zu wiederholen, bis es eine Gewohnheit ist, beziehungsweise bis es da oben an den richtigen Stellen angekommen ist.
Genau.
Würdest du sagen, da gibt's einen zeitlichen Horizont, wo man sagen kann, also da ist die alte Schallplatte raus, da ist die Festplatte raus, ist eine neue Festplatte drin?
Nicht wirklich. Gibt es auch unterschiedliche Untersuchungen tatsächlich zu, die sich aber auch noch nicht einigen konnten. Darum will ich da, weil es nicht mein Fachgebiet ist, nicht mich auf einen davon festlegen.
Finde ich im Übrigen großartig, dass du dich immer auf diese Beweisbarkeit zurückziehst und sagst, wenn ich das nicht genau sagen kann, dann sage ich lieber gar nichts oder sage das, was andere ermittelt haben, das finde ich toll. Das ist auch eine große Anerkennung, finde ich, für das Thema Gedächtnistraining, dass jemand eben sagt, ich habe den wissenschaftlichen Ansatz, ich habe eine wissenschaftliche Grundlage und ich spreche nur über das, was ich wirklich sagen kann mit Bestimmtheit. Das finde ich toll. Großes Kompliment.
Also, danke dir.
Wir haben zusammengefasst, das Wort nicht spielt eine Rolle. Mir sind noch zwei Beispiele eingefallen über das, was wir gerade als Thema hatten, nämlich negative Gedanken zu Geld. Können wir das eine Beispiel nehmen, das ist jemand, der viele Schulden hat. Jetzt aktuell, der Dispo ist bis zum Anschlag, das Konto ist also komplett ausgereizt, Kredite, soweit das Auge reicht, Auto ist finanziert, die Küche ist finanziert, alles wunderbar und er kommt nicht mehr in den Schlaf. Und wenn er sich ständig nur damit beschäftigt, das hast du ja eben schon sehr schön zusammengefasst, dann wird sich daran nichts ändern, weil er sich ständig damit beschäftigt, weil er seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf dieses Thema lenkt. Ist naturgemäß nicht einfach, das zu verändern. Ich bin aber selbst das beste Beispiel dafür, dass das funktioniert. Ich habe das ja gemacht. Das hat zwar lange gedauert, das weiß ich, aber es hat geklappt. Und insofern geht das. Das geht auch andersrum. Ich kenne das aus einem Interview, da ging es um Investoren, sprich um Börse. Und da war also jemand, der mir berichtet hat, da hat einer in einem Jahr an der Börse 10 Millionen gemacht. Da würde sich unser eins vielleicht die Frage stellen, ja, wo ist denn sein Problem? Ja, der wollte im Folgejahr dann 100 Millionen machen. Das heißt, der hat im Gehirn eben den Schalter umgelegt und hat auf Gier umgeschaltet und konnte sich selbst nicht bremsen. Und mir wurde berichtet, dass das ein Phänomen ist bei vielen, die dann eben in einem Jahr da richtig Gas gegeben haben an der Börse und sagen, so, wenn das jetzt hier geklappt hat, ist ähnlich wie im Spielcasino, ne, alles auf die 13, ich habe einmal abgeräumt, dann sage ich so, wenn ich das jetzt einmal geschafft habe, dann schaffe ich das ja nochmal und dann gehen sie wieder mit Minus nach Hause, schade eigentlich. Das ist so der zusammenfassende Bereich, der mir da so geradezu eingefallen ist, den ich ergänzen wollte.
Ja.
Du merkst, ich ströme über durch deine Impulse. Das ist auf jeden Fall großartig. Wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt zwar nicht Weltmeister werden oder im Guinness-Buch der Rekorde landen, was wären so die hauptsächlichsten Tipps für den jeden Tag, also für den Alltag, sagt man, ich finde das Wort Alltag doof, für jeden Tag. Was kann man tun, was kann ich tun, um mein Gedächtnis zu schärfen, um mehr zu tun? Wie kann ich das trainieren, unabhängig von diesen Plattformen? Was kann ich machen?
Also für die ist immer wieder mal tatsächlich einfach die Idee in Bildern denken, mitnehmen, sich bewusst zu machen. Zum Beispiel bei Namen, zum Beispiel auch mal meinem Fachwort, was ich vielleicht nachgeschlagen habe und noch nicht kannte, nicht zu sagen, okay, das steht auch morgen noch in Wikipedia, sondern vielleicht einmal zu überlegen, welches Bild kann ich mir dazu machen. Sich mitzunehmen, dass unser Gedächtnis sehr, sehr viel Platz hat, wenn wir es richtig ansprechen und dass Bilder ein Weg dafür sind. Und wenn ich was machen will, sollte sich tatsächlich vor allem diese Technik, die man als Routenmethode oder Loki-Methode oder Gedächtnispalast oder 37 anderen irgendwie trademark-geschützten Begriffen für genau das Gleiche anschauen kann, sich die anzuschauen, die darauf basiert, dass wir Wege benutzen, Räumlichkeiten, die wir gut kennen und dort Bilder hinterlegen. Das ist eine Technik, die etwas mehr Vorbereitung braucht. Das heißt, das geht nur passiv nebenbei dann nicht. Dafür aber auch die wirklich mit Abstand beste Technik, wenn ich es als Technik wirklich bezeichne. Und auch etwa das, was Gedächtnissportler alle benutzen. In Studien auch gezeigt, 100% aller Gedächtnistechnik, aller Gedächtnissportler benutzen diese Gedächtnistechnik. Und die auch in meinen Trainings natürlich im Vordergrund steht. Man muss sie ein bisschen üben und die Anleitung von jemandem, der das kann, hilft dann natürlich. Gerne biete ich das auch an, andere auch. Dann kann man mit dieser Technik viel erreichen. Die muss man etwas üben. Ich wiederhole mich, weil mich manchmal stört, wenn so dargestellt wird, als wäre dem nicht so, aber dann ist die ein unglaublich gutes Werkzeug und auch nichts, was man jeden Tag üben müsste, sondern wie Fahrradfahren. Wer Fahrradfahren gelernt hat, auch wenn das Fahrrad dann im Winter im Schuppen bleibt, kann das im Frühjahr immer noch. Das gilt auch mit der Gedächtnistechnik. Wenn ich sie dann wirklich mal beherrscht habe, kann ich sie immer dann, wenn wirklich Lern- oder Gedächtnisherausforderungen auf mich zukommen, auch einsetzen, ohne dass ich sie jeden Tag üben müsste.
Okay. Was wäre so dein primärer Tipp, wenn man jetzt sagt, ich möchte den Boris nicht nur mal live erleben, so passiv, sondern ich möchte tatsächlich trainieren mit ihm? Was würdest du anbieten an der Stelle?
Ich darf immer wieder offene Seminare ab und zu anbieten. Die stehen dann auf meinen Internetseiten. Das ist natürlich eine Gelegenheit, persönlich bei mir zu lernen. Ansonsten gibt es bei YouTube ungeschickterweise von mir noch nicht als Kanal wirklich sehr gut gebündelt, aber mit meinem Namen doch gut auffindbar, verschiedene Videos, wo man sich das persönlich mal anschauen kann. Auf Deutsch und auf Englisch auch Vortragsauszüge, wo ich die Routentechnik zum Beispiel genauer erkläre. Und dann wichtig eben nicht nur sich das mal reinziehen und sagen, hey, das macht er cool, sondern die Übung eben mitzumachen. Einfach zu gucken, okay, meistens stehe ich auf einer Bühne und rede zu Live-Menschen und das hat dann jemand gefilmt, sich dann vorzustellen, hey, wenn ich da jetzt auch sitze und da angesprochen werde, diese Übung mitzumachen, das halt dann auch zu tun, weil das natürlich einen großen Unterschied macht, ob ich nur höre, so würde es theoretisch gehen oder halt gleich mitmache.
So wie grundsätzlich im Leben, ne? So, ich eigentlich weiß ich, wie es geht, aber ich tue es halt nicht. Ja, okay. Der Zusammenhang mit Geld ist jetzt aus deiner Geschichte heraus noch nicht zur Sprache gekommen. Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen mit zwei jüngeren Brüdern und meinen Eltern, die beide gearbeitet haben. Meine Mutter als Lehrerin, dann als Schulleiterin. Mein Vater auch an der Universität im pädagogischen Bereich, also auch eher lehrend an der Universität. Das heißt, beide waren da auch verbeamtet und hatten da immer eine gewisse Sicherheit. Und dieses Gefühl, dass es doch sehr gut ist, deine Sicherheit zu haben, habe ich wahrscheinlich mitgenommen, sodass so die bewusste Wahl, den größten Teil meines Einkommens dann selbstständig zu beziehen, ich schon auch erstmal verinnerlichen musste, dass das nicht eine grandiose Gefahr ist, sondern einfach eine andere Lebensentscheidung. Und da war ich dann ein bisschen anders aufgewachsen als jemand vielleicht, der selber Unternehmer als Eltern hatte. Sondern Eltern hatten dann stetig mehr oder weniger das gleiche Geld, das dann auch ausgegeben, was ich jetzt gar nicht in Werten meine. Glücklicherweise nie zu wenig, aber auch selten was übrig. Und das war wahrscheinlich irgendwie grundlegend vielleicht immer noch meine Einstellung dann auch, dass das doch eigentlich ein ganz guter Weg ist. Und dann hatte ich recht früh eben das Glück, dass ich parallel im Studium schon etwas gefunden habe, mit dem ich riesig viel Spaß habe und wo Menschen mir auch noch Geld dafür gegeben haben, damit ich Spaß damit habe. Und das hat dann meine Einstellung natürlich auch wieder verändert, dass ich bisher in meinem Leben immer so ein bisschen denken konnte, aber auch das Glück hatte, dass tatsächlich ich das machen kann, was mir Spaß macht und dafür mir auch noch mehr Geld gegeben wird, als ich eigentlich gerade brauche.
Einverstanden. Das führt mich zu meinen drei abschließenden Fragen an dich.
Ja.
Die drei Fragen sind eigentlich keine Fragen, sondern es sind eher Aussagen, die ich dich bitten würde zu beenden. Du kennst das ja schon aus anderen Folgen. Und der erste Satz aus meiner Comicserie beginnt mit: Geld ist für mich persönlich.
Ja, ich hatte mir vorher überlegt, soll ich die Antwort mir vorher ausdenken oder schaue ich mal, was mir dann in dem Moment in den Sinn kommt, weil ich natürlich nicht feststehende Aussagen dafür hatte. Und ich hatte so ein bisschen mehr ein Gefühl als eine echte Antwort und würde sagen, Geld ist für mich persönlich notwendig, aber nicht wichtig. Das klingt jetzt ein bisschen gestellt, darum hatte ich eigentlich überlegt, ob mir noch was anderes einfällt. Hatte dann aber das Gefühl, eigentlich trifft es das halt schon so ein bisschen. Und ich war jetzt nie jemand und bin es, glaube ich, nicht, der unglaublich viel Wert darauf legt, das Einkommen um jeden Euro noch steigern zu müssen. Aber auch jemand, der ja ein gewisses Sicherheitspuffer an Geld gerne hat und auch für das, was er tut, dann gerne fair bezahlt wird und das Geld, was er hat, dann auch gerne nutzt, um es sich gut gehen zu lassen.
Eine wunderbare Beschreibung. Also notwendig sagt es im Grunde, es geht nicht ohne, aber mit zu viel kommst du auch nicht zurecht. Das wäre dir jetzt auch nicht so. Habe ich verstanden.
Ich strebe es zumindest nicht an. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, es auszuprobieren.
Einverstanden. Zweiter Satz, die Einstellung zu Geld ist
Veränderbar.
das passt. Das können wir so stehen lassen. Sie ist veränderbar. Deine persönliche ist, hast du da eine Beschreibung für?
Ja, es wäre ja wieder ähnlich eigentlich wie der erste Punkt, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt an viele Menschen, die sich als Kollegen von uns auch betätigen, denke, dass ich so ein Gedanke, der sehr esoterisch ist und darum eigentlich nicht zu mir passt, aber dann irgendwie doch wieder, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass ich genug Geld verdiene, um den Lebensstandard, den ich so habe, zu halten und das und auch einen leichten Schritt weiter zu steigern. Und das hat sich bisher durchgehend immer so auch dann dargestellt, weil ich auch einfach davon ausgegangen bin, dann aber auch nie gesagt habe, hey, ich habe dieses Jahr 3 € mehr verdient als letztes Jahr, dann muss ich mir jetzt irgendein Statusmerkmal kaufen. Eine Mindmap, eine, nicht Mindmap, so ein Blödsinn, eine Mastermind Group, wie man das so sagt und das viele auch haben mit Kollegen und die, das trifft dann vielleicht meine Einschätzung zum Geld, haben dann immer gewitzelt über den vermeintlichen Keller, den ich doch haben müsste, um das dann anders zu verstecken. Weil es mir eben nie wichtig war, dann nur weil es jetzt gerade gut läuft, das dann auch irgendwie nach außen zu kehren, nur um es allen zu zeigen, sondern dann lieber das schon immer auch in Reisen zum Beispiel umgesetzt habe, sehr viele schöne Reisen machen durfte und dann lieber da in Erfahrungen als in Gegenstände investiert habe.
Das drückt sehr viel über deine Einstellung zu Geld aus und auch gleichzeitig den dritten Satz, den können wir uns damit schon fast sparen, der praktische Umgang mit Geld. Da würde mich nur interessieren, bist du Kartenzahler oder bist du Barzahler?
Kartenzahler.
Kartenzahler. Okay. Das heißt, du siehst Geld als etwas, was dir das Leben verschönert, wenn du genug davon hast. So interpretiere ich das für mich.
Ja, ich denke, das kann ich so unterschreiben.
Einverstanden. Lieber Boris, ganz liebe Grüße nach Holland. Oder sagt man Niederlande, ist beides richtig?
Das ist auch wieder so eine Einstellungssache. Jetzt, wenn du sagst, muss ich da doch nochmal einhaken. Als ich hergekommen bin, dachte ich, oh, da musst du aufpassen. Als Mensch aus dem Ruhrgebiet habe ich auch immer Holland gesagt. Und dann haben mir Menschen gesagt, oh, das, ja, das sind ja nicht alle, das ist ja nur eine Region und da kann man Menschen auf die Füße treten. Und
Okay.
dann habe ich gesehen, okay, was denken alle Niederländer beim Fußball, Hüb, Holland, Hüb. Dann dachte ich, okay, wenn sie es selber nicht wissen, dann ist es auch egal.
Sehr schön, sehr gut. Gibt es noch etwas, was du noch quasi als Schlusswort auch zum Thema Gedächtnis unseren Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
Gedächtnis wie Geld genauso ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann und wo manche vielleicht eine negative Einstellung zu haben. Ich finde das beeindruckend, am Gedächtnistraining eigentlich immer noch, fast noch mehr als das funktioniert, dass Lernen Spaß machen kann. Und auch in meinen Studien immer rauskommt, dass die Menschen, die das Gedächtnistraining machen durften, nicht nur sich mehr merken konnten, sondern viel mehr Spaß daran hatten. Und so gesehen, wer vielleicht sich vor Lernherausforderungen auch zurückgehalten hat, sich gesagt hat, die Weiterbildung, das Extrastudium, die Sprache lerne ich doch nicht, das da muss ich ja lernen. Auch das ist eine Einstellung, die man ändern kann. Und wer mag, dem helfe ich gerne dabei.
Großartig. Alle Tipps und Hinweise und auch natürlich die entsprechenden Links zu Boris und all dem, was er so anbietet, werden natürlich in diesem Interview wieder auf der Webseite sein. In diesem Sinne ganz liebe Grüße nochmal in die Niederlande und auch nach Holland. Schön, dass du Zeit hattest und das tolle Gespräch mit mir geführt hast. Wir haben viel gelernt. Ich glaube, wenn ich ganz frech wir sage, dann meine ich nicht nur mich. Wir haben viel darüber erfahren, was so hinter den Kulissen passiert im Bereich Gedächtnistraining und auch viele Alltagstipps bekommen. Herzlichen Dank dafür
Sehr
und
gerne.
dir noch einen tollen Tag.
Ja, den wünsche ich euch allen auch.
Danke, bis bald.
Danke.
Tschüss, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Enrico Brenner.